Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Kanada behält die weiße Weste bei der Curling-WM im eigenen Land und holt sich den Titel, schlägt im Finale die Schweden mit 4:2 in einem Duell, was wirklich kaum Wünsche für den Curling-Fan offen ließ. Bei uns ist unser Curling-Experte, der Eurosport-Kommentator und ehemalige Olympia-Curler Christopher Bartsch. Hallo Christopher.
Ja, hallo, moin.
Du hast dir das Match in der Nacht angeguckt, hast es gesehen, hast es analysiert, hast diesen 4:2-Sieg der Kanadier gesehen. Wie fällt dein Fazit nach diesem Duell aus?
Ja, ein absolut würdiges Spiel für ein WM-Finale. Eins der besten überhaupt, kann ich glaube ich sagen. Es war hochspannend, hochdramatisch, noch bis zum neunten End konnte man nicht wirklich sagen, wie das Ding ausgeht. Im neunten dann allerdings so ein kleines Break der Kanadier, als sie mit dem letzten Stein es schaffen, dann mit einem perfekten letzten Draw in den Vierfuß die 2 zu machen zur 2-Punkte-Führung, also 4:2. Ja, und dann hat Schweden im 10. End natürlich nochmal alles versucht und leider ist es dann am Ende nicht gelungen, den vorletzten Stein von Niklas Edin mit einem perfekten Freeze so zu platzieren, dass Team Gyju ihn nicht rausnehmen kann. Das gelang dann Brad Gyju und dadurch hat auch der letzte Stein von Schweden, hätte er nichts mehr gebracht, ist gar nicht mehr gespielt worden.
Niklas Edin hinterher selbstkritisch sagte, ich habe nicht das Eis nicht genug beobachtet, nicht die besten Wege gefunden, um am Ende dieses Spiel zu gewinnen. Muss er sich Vorwürfe machen?
Na, Vorwürfe muss er sich auf jeden Fall nicht machen, denn auch die Leistung von der Mannschaft war richtig gut. Für mich war es eher so ein bisschen Rasmus Vrana, der auf der 2 nicht ganz an die Leistungen von zuvor anknüpfen konnte. Wenn man das gesehen hat, die es gesehen haben, die haben es gesehen, dass die Steine von ihm immer etwas stärker in die Kurve griffen als die von seinem Teamkollegen Christopher Sundgren, der vor ihm spielt. Und wenn dann Niklas Edin den Besen an die gleiche Stelle gesetzt hat für den gleichen Call, für den gleichen Stein, der zu spielen war, dann sind die Steine manchmal so ein bisschen weggegangen. Zudem dann bei den Steinen von Niklas Edin, wenn er sie dann gespielt hat, die sind dann zum Ende, also so in End 8 und 9 und 10, sind sie dann immer einen Tick weniger gecurlt als das, was man sich erhofft hat. Da hat er zwar recht, also in dem, dass sie mit dem Eis nicht ganz klar gekommen sind, aber auf was für ein Niveau, von was für einem Niveau sprechen wir hier denn? Das ist ein WM-Finale, das bis zum mindestens 9. End völlig offen war gegen eine Mannschaft, die im Moment definitiv die beste der Welt ist, das Team von Brad Gyju.
Und die hat's wieder bewiesen, hat das nächste Spiel siegreich gestaltet, ist ohne Niederlage durch diese WM gekommen und hat auch dafür gesorgt, dass historisch einmalig die kanadischen Herren und die Damen und überhaupt eine Mannschaft aus dem gleichen Land bei den Damen und bei den Herren zeitgleich sich die Weltmeistertitel sozusagen gesichert hat. Also Brad Gyju hat es auch selbst gesagt, was für ein Event, was für eine Woche, aber auch was für ein Jahr, was er im letzten Jahr geleistet hat mit seinem Team, war ja für ihn auch die allererste WM.
Ja, die allererste WM. Er hat ja schon eine Junioren-WM gewonnen. Das war 2001 in Ogden bei Salt Lake City. Das vorolympische Event, da durfte ich auch dabei sein und gegen ihn spielen. Und dann natürlich nicht zu vergessen in Turin olympisches Gold, damals in anderer Besetzung, noch mit Russ Howard. Aber das war natürlich ein Riesending. Ja, der hat jetzt eine richtig schöne Kollektion an Medaillen zu Hause hängen. Da kann jeder Curler nur neidisch werden. Aber wie du sagst, das war für den kanadischen Curlingverband natürlich jetzt in der vorolympischen Saison erstmal ein Ausrufezeichen, was man da gesetzt hat. Die haben jetzt gezeigt, wir sind die absoluten Favoriten auf Gold auch in Pyeongchang dann nächstes Jahr.
Was allerdings nicht bedeuten muss, dass auch dann Gyju mit seinem Team wieder antreten kann, denn wir hatten neulich ja schon mal drüber gesprochen, dass da für Olympia dann erstmal wieder eine interne Ausscheidung bei den Kanadiern ausgefochten wird.
Ja, ganz genau. Da wird dann nochmal ein Raw of the Rings, nennt sich das in Kanada. Da gibt es ein Qualifikationssystem, über diverse Turniere kann man da hineinkommen in diese Olympic Trials. Das wird dann wahrscheinlich so im Dezember wahrscheinlich ausgespielt, im Dezember oder Januar, weiß ich gar nicht so genau. Da werden dann diese Mannschaften, die dann so alle zusammenkommen, das sind meistens so 8 bis 10, die spielen dann auch eine Robin, jeder gegen jeden und dann Playoff. Und da geht's dann drum. Und das ist so das größte Ticket, was man im kanadischen Curling da gewinnen kann, nämlich dass man für diese Curling-Nation dann die auserwählte Mannschaft ist, die da am Start ist. Und das ist richtig schwer, dieses Ding zu gewinnen. Da sind nämlich dann ja gleich diverse Weltmeister oder Ex-Weltmeister oder Olympiasieger oder sonst was am Start, die da alle gegeneinander antreten.
Und es wurde nicht nur der Weltmeister geehrt gestern in Edmonton, nicht nur die beste Mannschaft um Brad Gaudreau, der wahrscheinlich auch der dominierende Spieler des gesamten Turniers war, sondern es gab auch noch eine besondere Auszeichnung für einen Niederländer, für Carlo Glasbergen, nämlich der hat die Colly Campbell Memorial Award bekommen und das ist ein Award, der geht an den Spieler, der am besten die Werte und auch das sportliche Verhalten nach außen kehrt und im Grunde die Werte des Curlings am allerbesten bei so einem Event vertritt. Wie wird sowas festgelegt? Weißt du das?
Das wählen die Spieler. Da gibt es dann Stimmzettel für jede Mannschaft. Die dürfen dann einen Spieler nennen und am Ende werden die Stimmen ausgezählt und der mit den meisten Stimmen, der bekommt das dann. Und man sollte da eigentlich immer, genau wie du sagst, das Kriterium anlegen, wer hat sich eigentlich über Fair Play am meisten dafür qualifiziert, wer ist am freundlichsten so unter den Spielern so während der Turnierwoche aufgefallen. Das sind eigentlich die einzigen Kriterien, die da angesetzt werden. Das finde ich ganz gut, dass die Spieler das selbst wählen und dass das nicht irgendjemand von außen tut.
Also Carlo Glasbergen hat sich da besonders hervorgetan und das ist auch eine schöne Auszeichnung, die er dann mit nach Hause nehmen kann. Insgesamt, Christopher, dein Fazit nach dieser Woche Edmonton?
Ja, nach der Woche Edmonton, das Fazit ist, das Eis wurde immer besser. Dadurch hatten die Mannschaften auch echt faire Bedingungen. Man hat gesehen, dass so eine kanadische Mannschaft wirklich mal so einen Durchmarsch machen kann. Das hatte ich ja vor der Woche noch so ein bisschen angezweifelt. Und auch als ich das Finale dann sah und den Spielverlauf, das erste Mal konnte sich Kanada nicht so richtig gut absetzen, da habe ich noch gedacht, naja, mal sehen, was Niklas Edin jetzt noch rausholt. Und der ist diese Situation ja vielleicht im WM-Finale zu stehen ja deutlich mehr gewohnt als ein Brad Gaudreau bei seiner WM-Debüt bei den Herren. Aber am Ende verdient, muss man sagen, ist dann auch wieder genauso wie bei den Damen, hat dann verdienten Sieger gegeben mit den meisten Siegen insgesamt, denn selbst wenn Niklas Edin jetzt gewonnen hätte, dann hätte Team Gaudreau immer noch nur ein Spiel verloren und Team Niklas Edin hätte 3 Spiele verloren. Also insofern kann man wirklich davon sprechen, dass es am Ende hier bei beiden WMs verdiente Sieger gegeben hat. Ja, aus deutscher Sicht, wenn man das nochmal kurz beleuchten darf, als Resümee, sicherlich etwa, ich sag mal, fast in den Erwartungen entsprechend. Bei den Damen auf jeden Fall mit 5-6, am Ende mit dem 9. Platz sicherlich etwas unglücklich von der Platzierung her. Die haben schon gezeigt, dass sie ganz gut mithalten können. Bei den Jungs, ja, da waren gute Spiele dabei, aber in den entscheidenden Situationen hat es dann nicht gereicht. Und wenn man sich die Prozente anschaut, gerade im Backend bei der deutschen Mannschaft, dann ist da noch ein bisschen was zu tun im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation, die dann ja ansteht in Pilsen im Dezember, wo man dann vielleicht noch das Olympia-Ticket holen kann und wo man es sicherlich auch holen möchte. Aber da wurde man so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geführt, dass man noch eine Menge Arbeit hat bis dahin.
Also noch einiges zu tun dann für die deutsche Mannschaft. Wir sind gespannt, bleiben natürlich dran am Thema. Es gibt ja noch eine Weltmeisterschaft und zwar die Mixed-WM sozusagen. Die Mixed-Doubles findet auch in Kanada statt, in Lethbridge vom 22. bis 29. April. Wenn man jetzt mal vergleicht, so die Wertigkeit des Turniers, wie würdest du das einschätzen?
Ja, die Wertigkeit ist noch nicht ganz so hoch, einfach weil die mediale Aufmerksamkeit noch nicht ganz so auf diesen Zug aufgesprungen ist. Das heißt, es gibt noch nicht ganz so viele Fernsehstationen, die da mit dabei sind. Ich glaube, das braucht noch etwas Zeit und vor allem noch einmal Olympische Spiele jetzt, nämlich dort, wo dieser Wettbewerb dann das erste Mal eingeführt ist, in Pyeongchang. Ja, das ist ein schönes Format, das kann ich nur sagen. Also ich spiele das selber hier so auf Clubebene und macht richtig Spaß, weil es sehr, sehr offensiv zu Werke geht, dadurch, dass schon bereits 2 Steine im Spielbereich platziert werden, bevor das End losgeht. Und das führt dazu, dass dort auch schon die Strategie eigentlich für die ersten Steine mehr oder weniger vorgegeben ist. Und das macht sehr, sehr interessant, sehr komplex. Und so Blank Ends sieht man dort eigentlich nie. Und deswegen ist es sehr telegen. Viele finden das auch sehr spannend, dass immer eine Frau und ein Mann zusammenspielen. Das ist natürlich auch so diese Verbindung, die man in olympischen Sportarten eigentlich sonst nie hat. Und das ist wirklich ganz spannend mal anzusehen. Also ich kann es jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren oder eben anzuschauen. Wir werden es sehen, 2018 im Februar bei den Olympischen Spielen, wenn es dann das erste Mal offizielle Medaillensportart ist.
Mhm. Julia Meissner und Andi Büttner, das sind die beiden Deutschen, die jetzt in Kanada die WM bestreiten. Was erwartest du von den beiden?
Ja, die das ist wirklich völlig offen. Die haben noch keine WM zusammen gespielt. Das wird sicherlich ein harter Weg, weil da sind andere Nationen dabei, die schon deutlich mehr Erfahrung mitbringen in diesen Disziplinen, die auch deutlich mehr das schon gespielt haben. Aber warum nicht? Also sie haben auf der deutschen Double Mixed hier in Hamburg richtig gutes Curling gezeigt. Ich bin mir sicher, die werden da nicht irgendwie unter ferner Liefen unter die Räder kommen, ganz sicher nicht. Aber da sind eben auch andere Nationen, die man gar nicht einschätzen kann, die sich dann auf diesen Mixed-Double-Wettbewerb total spezialisieren. Zum Beispiel jetzt Ungarn oder auch Österreich, die ja, ich sag mal, sonst in den in diesen normalen Wettbewerben, wenn ich sie jetzt mal so nenne, nicht so die Riesenrolle spielen, die haben hier durchaus Chancen, auch mal so ein Viertelfinale zu erreichen. Das ist das Schöne daran, dass es dann Nationen gibt, die brauchen im Prinzip nur einen Herrn und eine Dame, die richtig gut Curling spielen können, und schon ist man oben, ganz oben in der Spitze der Welt mit dabei, wenn man es so weit bringt.
Also Daumen drücken, wir werden auch da natürlich einen Blick drauf haben, und ich sage erstmal vielen Dank an Christopher Bartsch.
Ich sage auch vielen Dank, bis bald.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Guten Tag, Frank Stäbler mein Name, ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußball-Weltmeister Benedikt Hövedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts-T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt, ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinn. Und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei und alles Gute. Euer Frankie, ciao.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.